Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Alles im Griff im Online-Marketing. Heute wieder mit einer meiner geliebten Interviewfolgen. Und mit meinem Gast heute möchte ich über das Thema Online-Sichtbarkeit sprechen und wie man es vielleicht schaffen kann, in die Sichtbarkeit zu kommen und mit seinem Marketing sichtbarer zu werden. Und vielleicht hat er auch heute einige tolle Online-Tools mitgebracht, die man dafür nutzen kann. Er ist der Online-Experte oder der Experte für Online-Sichtbarkeit schlechthin und berühmt-berüchtigt für seine Online-Technik-Challenge, die inzwischen deutlich über 10 Mal stattgefunden hat. Ich selbst durfte ihn persönlich auf dem InspiCamp kennenlernen von der Marit Alke und mag sowohl seinen Humor als auch seine ruhige und freundliche Art sehr. Und ich freue mich deshalb heute wie ein kleines Kind, dass er bei mir zu Gast ist. Herzlich willkommen, Frank Katzer. Hallo und herzlich willkommen zu Alles im Griff im Online-Marketing. Mein Name ist Silke Schönweger und ich freue mich sehr, dass du reinhörst. In diesem Podcast erfährst du, wie du Ordnung in dein Marketing-Chaos bringen, deine vorhandenen Marketingkanäle besser miteinander verknüpfen und durch mehr Struktur und Leichtigkeit in deinem Business deinen Außenauftritt stärken und mit weniger Aufwand mehr Wunschkunden gewinnen kannst. Außerdem bekommst du Tipps und Informationen zu hilfreichen Tools für dein Online-Business und Mindset-Tipps für mehr Leichtigkeit rund um dein Marketing. Und jetzt viel Spaß bei dieser Episode von Alles im Griff im Online-Marketing.
Sehr gerne. Vielen Dank, Silke, für die Einladung. Danke für die warmen Intro-Worte hier. Und auch abgefahren, dass wir uns auch mal in echt gesehen haben, weil das ist ja nicht gerade Standard mittlerweile.
Das stimmt,
unheimlich viele kenne ich ausschließlich übers Profilbild.
Genau, ausschließlich bis unter die Brust quasi und
maximal.
Der Rest ist unbekannt. Genau.
Ja,
Online-Technik-Challenge, die wievielte ist es eigentlich?
13. hatten wir jetzt im Dezember, das nächste ist die 14. Guck. Das ist schon richtig krass, seit 2018, Ende 2018 war, glaube ich, die erste. Ja.
Das heißt, du machst es auch öfter als einmal, zweimal im Jahr? Immer,
ja, so zwei, dreimal. Genau,
ja.
zwei, dreimal so, wie es irgendwie passt.
Okay, wenn du schon sagst, so wie es irgendwie passt, wie passt es, also wie erkennst du denn, ob es gerade passt? Juckt es dich dann wieder in den Fingern oder kommt es auch von außen, dass die Leute sagen, wann ist denn mal wieder?
Schon auch, juckt den Fingern und du willst natürlich auch neue Leute, weil es hier meine Akquiseart, um meinen Mitgliederbereich dann mehr Leute reinzubekommen. Schon auch das, ne, wo man sagt, so, sag mal, das Einfachste ist natürlich zum Jahreswechsel, weil das ist, was normalerweise auch am besten funktioniert, weil so neue Vorsätze und Sachen ausprobieren, auch wenn das Timing manchmal halt richtig mit Weihnachten kollidiert, funktioniert trotzdem gut, erstaunlicherweise, also gar nicht mal so sehr auf so Timing-Überlegungen hören, weil es manchmal wirklich sehr nah an Weihnachten und Leute machen trotzdem mit, weil es halt Spaß macht. Mhm. Und es funktioniert trotzdem gut.
Mhm.
Und ja, also vorrangig natürlich Akquise, um neue Leute reinzukriegen und manchmal eben auch im Jahr, jetzt bin ich auch an Zwischenformaten am Überlegen, dass ich halt nicht jetzt nur von der Challenge abhängig bin, um neue Leute reinzubekommen. Und da bin ich so ein bisschen am Experimentieren demnächst.
Ja, also für die wenigen Leute, die Online-Technik-Challenge vielleicht noch nicht kennen, magst du mal so in 2, 3 Worten erklären, wie das abläuft?
Ja, also eigentlich recht einfach. Du trägst dich halt in der Liste ein, wie üblich. Das meiste passiert dann in einer Facebook-Gruppe, die man aber nicht unbedingt dazu braucht. Und du hast dann halt manchmal 3 Tage, manchmal 5 Tage, gibt es jeden Morgen eine Aufgabe oder mehrere Aufgaben, kann man sich dann was aussuchen, wie man mit bestimmten Tools, die man vielleicht noch nicht kennt, mal so Dinge umsetzt, aus Versehen im Prinzip und aus Versehen dann ein bisschen sichtbar wird, weil man halt ein Tool ausprobiert hat und sagt, jetzt habe ich ein Video veröffentlicht, wollte ich eigentlich gar nicht, habe ich aber, weil das Tool war cool. Das sind so Sachen, wo man die Leute so ein bisschen über so Tool-Spielereien mal ein bisschen in die Sichtbarkeit schiebt und da bleiben halt oftmals auch für viele Leute, kriege ich immer wieder das Feedback, Tools hängen, wo sie sagen, hier, das habe ich vor 2 Jahren in der Challenge gesehen und benutze ich immer noch, ist toll. Das sind halt coole Sachen, so viele kleine Sachen, möglichst verspielt halt und möglichst Aufgaben, die du auch groß ohne Vorkenntnisse umsetzen kannst. Und das funktioniert meistens sehr gut. Einmal bin ich auf die Nase gefallen damit, weil ich bereite das ja normal mit den Aufgaben nie so wirklich vor. Und einmal hatte ich wirklich einen Hänger, dann habe ich keine Aufgabe. Ich habe dann in der Challenge, ist mir nichts mehr eingefallen und da war ein Tag oder zwei Tage waren ein bisschen doof. Hat dann trotzdem funktioniert vom Buchen her, aber das war, wo ich sage, das muss jetzt dann doch nicht mehr sein. Also ein bisschen mehr bereite ich da jetzt schon vor. Meistens mittlerweile ist es auch so, dass du nicht nur dann morgens so eine Aufgabe per E-Mail bekommst, sondern dich natürlich in der Gruppe austauschen kannst und deine Ergebnisse präsentieren kannst. Und mittlerweile mache ich es dann auch wieder so, dass dann in der Challenge gibt es Sprechstunden. Das heißt, wir haben dann eine Zoom-Sitzung und dann können die Leute dann dazukommen und ihre Fragen stellen und ich gebe dann noch zusätzlichen Input, dass die auch ein bisschen merken, wie läuft es dann bei mir in der Membership ab, weil da ist die Sprechstunde eines der zentralen Elemente.
Mhm. Kommen wir auch gleich noch drauf, habe ich auch noch ein bisschen was zu vorbereitet. Also ich habe natürlich auch schon an deiner Online-Technik-Challenge teilgenommen. Und hatte dann auf einmal ein ganz abgefahrenes Profilbild für LinkedIn. Da kann ich mich noch dran erinnern, weil du da ein ganz spannendes Tool gezeigt hast. Also tatsächlich für Menschen, die mal so ein bisschen über den Tellerrand schauen und was Neues kennenlernen wollen, ist das auf jeden Fall eine coole Möglichkeit. Weißt du zufällig schon, wann die nächste Online-Technik-Challenge stattfindet?
Wahrscheinlich Richtung Mai, Juni. Ich wollte mir noch Gedanken machen, habe ich jetzt aber noch nicht wirklich gemacht. Aber es wird so irgendwo vor den Sommerferien dann wieder sein. Ich könnte mir vorstellen, Mai, ich muss gucken, wie das mit Ostern dann diesmal ist. Das ist, glaube ich, ein bisschen später. Ich weiß gar nicht. Ja, sowas. Also Mai, Juni maximum spätestens. Aber Mai wahrscheinlich eher,
würde ich tippen. Auf jeden Fall verlinke ich in den Shownotes die Wartelisten-Landingpage, die cool. Ja auch immer absolut sehenswert ist. Deswegen ist das schön, wenn die Menschen die auch miterleben dürfen. Genau, aber... Genau. Mal einen Schritt zurück. Du hast ja ursprünglich gar nicht als Technik-Mentor angefangen, sondern du hast mal was ganz anderes gemacht. Du hattest nämlich eine Agentur für Website-Erstellung.
Mhm, genau.
Erzähl doch mal, warum du damit aufgehört hast.
Oh, irgendwann ist das Thema durch, wenn du zum 100. Mal Webseiten, wir haben über 250 Projekte umgesetzt, also große bis kleine, bis sehr kleine Projekte teilweise. Irgendwann hast du das Thema, gerade ich hatte da noch einen Mitarbeiter, das war alles an sich auch cool und hat gut funktioniert. Und Azubi und Praktikant und sowas, was man dann halt so aufbaut bei sowas und ein schönes Büro, dass man sich ein bisschen repräsentiert und sowas. Aber das irgendwann ist das Thema durch. Also gerade, wo mein Sohn dann geboren war, 2010, und das hat dann so 2-3 Jahre gedauert, bis ich dann die Agentur im Prinzip aufgelöst habe und danach ziemlich planlos erstmal, also völlig planlos eigentlich unterwegs war, wenn man es mal ganz ehrlich betrachtet. Auch Kundenprojekte habe nicht so schön beendet, wie man sie hätte beenden sollen. Also da sind ein paar Sachen ein bisschen doof gelaufen, muss ich ganz klar sagen. Und der Weg zu dem, was ich jetzt mache, war überhaupt nicht klar. Hat sich halt dadurch entwickelt, so ein bisschen, wo ich jetzt bin, weil ich ganz viel in Facebook-Gruppen, das war mein Marketing, habe ich Fragen beantwortet. Wenn irgendjemand eine Frage gestellt hat, habe ich die halt möglichst gescheit beantwortet, vielleicht noch einen Screenshot mit bei oder keine Ahnung. Und habe halt nicht gesagt, wenn du noch mehr wissen willst, schreib mir eine PN und bla bla, so Zeug mag ich überhaupt nicht. Und das hat halt gut funktioniert. Und zudem habe ich ein paar Tutorials auf YouTube veröffentlicht, die gut funktioniert haben. Und dadurch habe ich mir halt einen Namen gemacht über die Jahre und habe so um das Modell Mitgliedschaft und Membership-Ding bin ich ewig lang drumherum geeiert, bis halt die Marit Alke auch mal gesagt hat, hier, jetzt mach mal, jetzt müssen wir einfach mal, du musst mal irgendwas umsetzen. Und das war im Prinzip so ein bisschen Startschuss. Später kam noch von der Birgit Kirchmeier dazu, mach doch mal so eine Challenge oder so, 5 Tage irgendwas, Technik, irgendwas. Und dann war das nächste Ding geboren. Und genau, die Silvia Kittel war dann, glaube ich, noch mit dem Namen. Die hat gesagt, Technikmentor wäre doch eine gute Sache, die für dich passt, weil das so zum einen Technik beibringen, aber auch ein bisschen begleitend. Weil letztendlich geht es bei dem, was ich mache, nicht um Tools oder den ganzen Kram, sondern letztendlich geht es darum, dass du dich vor die Kamera traust. Weil, wenn wir ehrlich sind, wir haben alles da, womit wir starten können und der Rest ist Pillepalle. Der ist eigentlich Blödsinn, was man sich da noch denkt, machen zu müssen, um sichtbar zu werden. Es macht natürlich bei den Challenges und so weiter trotzdem Spaß, mit den Sachen zu arbeiten und damit rumzuprobieren. Aber du brauchst immer mal Leute, die dir in den Hintern treten und sagen, du brauchst das im Moment gerade nicht, mach einfach das scheiß Video fertig und geh damit raus. Und das ist eigentlich meine Aufgabe. Und auch bei manchen Mitgliedern bei uns immer zu sagen, okay, du fragst jetzt hier, wie man das und das da machen kann, aber eigentlich wäre es wichtig, das Video einfach mal zu veröffentlichen. Die Schritte, da brauchst du immer jemanden von außen, der dich, die wenigsten kriegen das alleine hin. Du brauchst immer jemanden, der ein bisschen von außen tritt.
Ja, das ist definitiv ein wichtiger Punkt, ja. Nichts anderes tue ich ja im Grunde auch. Du hast eben schon so ein bisschen angedeutet, dass du selber gar nicht so richtig auf die Idee gekommen bist, eine Membership zu gründen, gell? Sondern du bist da ja mehr so, das ist quasi an dich herangetragen worden. Hattest du da zuerst Bedenken, dich also da binden?
Was ich mir immer irgendwie gewünscht hätte, aber es hat der Impuls von außen gebraucht, einfach zu sagen, so mach das jetzt. Und das, da war Marit halt super klar bei sowas immer, probier es aus und ist halt immer sehr strukturiert und sehr geordnet bei solchen Dingen und hilft da ungemein. Und das war da einfach wichtig. Ich hatte es gesehen bei der Birgit Kirchmeier, wie die halt bei ihrem Membership auch gemacht hatte, glaube ich, das hatte ich auch noch, glaube ein Stück vor, ich bin mir nicht ganz sicher. Und irgendwann musste einfach anfangen. Und die Bedenken waren natürlich, okay, wenn ich jetzt starte und keinen interessiert, das ist doof. Wenn ich starte und ich habe jetzt 50 Buchungen und jeder fragt am Tag 10 Fragen, dann ist auch doof, weil dann schaffe ich das nicht. Aber letztendlich musst du irgendwie loslaufen und hoffen, dass ein paar Verrückte dabei sind, die sich darauf einlassen. Ja. Und das waren damals, waren es 41 Leute. Die Membership hat damals aber auch noch ein Viertel von dem gekostet, was sie jetzt kostet. Aber es hat mir gezeigt, okay, es geht. Man kann damit loslaufen und es ist, sag ich mal, leichter zu starten, als es dauerhaft gescheit am Laufen zu halten, weil du dann irgendwann sehr viel, dann meinst du mehr Wissen strukturieren zu müssen und wie vermittelst du das und wie hältst du die Leute und sowas. Das ist komplizierter, als zu starten. Also ich würde jedem, gerade meine Membership empfehlen, so simpel wie möglich zu starten, dann überfordert man sich selber nicht und auch die Mitglieder nicht, weil je mehr du dann da drin hast, merke ich jetzt, es gibt halt viele Einrichtungen mittlerweile in der Membership. Du musst den Leuten erstmal alles Mögliche erklären und da musst du gucken, dass sie dir nicht gleich am Anfang dann wieder hinten runterfallen, weil du hast ja keinen Bock, dich jetzt als neues Mitglied erstmal in alle möglichen Formate oder Angebote einzuarbeiten. Da musst die häufigste Ursache ist wirklich, dass man sagt, okay, also bei mir ist also wirklich, okay, ich komme nicht hinterher oder es ist mir dann doch zu viel oder es bringt mir nicht den Nutzen, den ich haben wollte, aber das, die Überforderung ist es oftmals. Und natürlich, manche wachsen dann einfach auch raus nach ein, zwei, drei Jahren oder sowas. Es gibt aber immer noch welche, die von Anfang an dabei sind und die das gerne als Gemeinschaft jetzt halt auch nutzen. Was auch wieder ein Element ist, um den kurzen Monolog hier dann zu wenden, was uns gegenüber KI unterscheidet. Ne? Weil mittlerweile habe ich viele Fragen, die in der Gruppe gestellt werden, wo ich natürlich auch teilweise KI zum Beantworten zur Hilfe nehme und denke, scheiße, die Antwort war ziemlich gut von der KI. Wozu brauchen die mich noch? Aber letztendlich ist es dann halt die Gemeinschaft und das auch das Einordnen, wie ich jemanden einen bestimmten Lösungsweg mitgebe, was KI halt nicht vorerst nicht können wird. Und natürlich eine Gemeinschaft führen. Du gehst nicht bei einer KI in eine Gemeinschaft. Das machst du nicht. Du fragst eine KI eine Fachfrage und hoffst, dass die Antwort richtig ist. Aber ja, das ist für mich wieder ein bisschen beruhigend. Aber das waren schon so die Bedenken zu überlegen, okay, interessiert das dann jemanden? Aber du musst die Sachen ausprobieren, ansonsten weiß es nicht. Ich habe auch schon so viel Zeug angeboten, was niemanden interessiert hat, was keiner gekauft hat. Oder Workshops mit ein oder zwei Leuten gehalten, wo ich mir 10 oder 15 vorgestellt habe. Aber das gehört dann einfach dazu.
Man sagt ja auch nicht umsonst, dass eine Membership eigentlich so die Königsklasse des Angebots ist, gell? Weil man, also dass eher eine Membership auch zur Erklärung für die Hörer eher etwas ist, was man als späteres Angebot einführt, um vielleicht Menschen, die durch andere Angebote zu einem gekommen sind, weiterhin zu halten. Ja. Du hast es ja quasi umgekehrt gemacht und bei dir funktioniert sehr gut, weil eben diese Membership den Menschen genau das bietet, was sie brauchen, nämlich einen Ansprechpartner, wenn es um das Thema Sichtbarkeit und Technik geht. Als Corona kam, hat sich auch deine Präsenz nochmal ganz schön verändert. Du hast ja dann quasi ein Angebot ins Leben gerufen, was es vorher so noch nicht gab, oder? Du bist täglich live gegangen in Corona-Zeiten, stimmt es?
In der Gruppe, ja. In der Gruppe hatte ich, seit Corona habe ich dann tägliche Sprechstunde gemacht, wirklich Montag bis Freitag. Nicht zuletzt aus Eigennutz, damit ich auch einen Start in den Tag habe, wo ich sage, okay, 9 Uhr ist die Sprechstunde, 10 Uhr ist sie zu Ende. Sonst wird das alles sehr undefiniert. Und das war der Startschuss für die Sprechstunde, die nach wie vor halt ein super Format ist. Weil gerade bei der Sprechstunde ist halt auch cool, von der Durchführung her. Würde ich auch jedem den Rat geben. Natürlich ist die in Zoom, aber wenn du nicht in Zoom dazukommen magst, kannst du halt auch in der Facebook-Gruppe in einem Livestream zugucken. Weil manchmal ist man morgens um 9 Uhr halt nicht parat, um in Zoom jetzt hier Fragen stellen zu können, aber dann kannst du halt eben in der Facebook-Gruppe genauso teilnehmen und mithören und auch deine Fragen über die Kommentare stellen. Natürlich haben die Leute in Zoom Vorrang, aber so kannst du halt auch mit ein bisschen Abstand teilnehmen, was ich da immer sehr cool finde, ohne in Zoom in Erscheinung treten zu müssen, wo einem nicht immer nach ist. Ich weiß noch, mein erstes Zoom-Erlebnis war, wo ich Zoom noch nicht kannte, weil irgendein Zoom-Link geklickt, aufgemacht und gesagt, Webcam, Mikrofon freigeben, nee, alles wieder zu, alles zumachen, alle Fenster zu, weg da. Also das war mein erstes Zoom-Erlebnis und deswegen ist immer gut, wenn du den Leuten so ein bisschen unterschiedliche Beteiligungsmöglichkeiten dann halt gibst. Ne? Und dann kann man auch mit Abstand teilnehmen. Aber das Tägliche war halt einfach sehr cool. Mittlerweile ist es halt dreimal die Woche, montags, mittwochs, freitags. Das hat sich jetzt sehr etabliert. Mittlerweile auch mit Terminen, dass man sagen kann, okay, 9.40 Uhr Mittwoch bin ich dran, alles klar, weiß ich, muss ich einschalten. Und dann, das klappt sehr gut.
Ah ja, okay.
Meistens kriegt man 10 Minuten das meiste gebacken. Und wenn nicht, kann man sich nochmal hinten anstellen, dann machen wir halt einfach länger.
Okay, jetzt hab ich ja eben schon mal gesagt, dass die Membership so die Königsklasse des Angebots ist. Würdest du grundsätzlich eine Membership auch anderen raten? Und wenn ja, wem? Also für wen glaubst du, sind Memberships grundsätzlich geeignet?
Klar, natürlich für bestimmte Themen, wo so ein bisschen die Gemeinschaft halt helfen kann. Und du musst dem Membership jetzt, muss nicht immer unbedingt die Königsklasse sein, sag ich mal. Du musst dich ja nicht... Ich meine, ich bin sehr präsent in der Gruppe und wenn ich mir was überlege, ist es meistens dann, dass ich mir was über die Membership überlege, was könnte ich noch anders machen, was könnte ich besser machen. Da muss man ja nicht übertreiben. Man kann ja Memberships ganz anders umsetzen. Du kannst so eine Membership machen, wo du sagst, okay, ich gebe jeden Monat gibt's ein Tutorial und dann gibt's jeden Monat ein Q&A dazu und das ist dann die Membership. Und wenn ihr euch austauschen wollt, mache ich vielleicht noch eine Gruppe oder ein WhatsApp oder keine Ahnung. Bei uns ist es jetzt noch in Facebook. Solange Facebook nicht ganz doof wird, bleibt's auch in Facebook. Aber das kann ja jede Form annehmen. Oder du machst eine Membership über nur WhatsApp-Gruppe oder eine kleine Membership mit Leuten, die halt monatlich mehr bezahlen oder die monatlich ganz wenig bezahlen, dafür aber nur mitbekommen und nicht fragen können oder sowas. Und nächster Level ist halt auch noch fragen können oder so. Also du kannst dir das Modell so zurechtstricken, wie du es hinbekommst, wie du es haben möchtest und musst dich da jetzt nicht so binden, wie ich das da jetzt nach wie vor gerne mache seit 2018. Also ich breche mir da auch keinen ab, wenn die Frage zum 100. Mal gestellt wird, weil ich auf der anderen Seite ist es super schwierig, das Wissen, was bisher gesammelt wurde, irgendwie sinnvoll auffindbar irgendwo zu hinterlegen. Das habe ich komplett aufgegeben, das macht überhaupt keinen Sinn. Weil es einfach so viel Veränderungen gibt und so viele kleine Fragen und deswegen kann jede kleine Frage jederzeit gefragt werden oder auch Feedback und sowas. Und Sinn macht's für die Leute, die nach Typ auch so ein bisschen, weil ich, und das macht Social Media aus, ich will jetzt nicht, folge nicht anderen Leuten nur, weil die tollen Fachinformationen liefern, sondern weil ich die als Person vielleicht auch schätze oder zumindest sehr cool finde, was die erzählen. Und dadurch halt ein bisschen näher an den dranbleiben sein möchte. Und eine Membership kann auch sein, bei einem YouTube-Kanal 5 € im Monat dazu zu bezahlen, vielleicht vorab ein paar Videos zu bekommen oder sowas. Oder überhaupt nur, um den zu unterstützen. Auch das kann eine Membership sein. Bisschen zu einer School-Community mit Lerninhalten und keine Ahnung. Hängt halt davon ab. Man muss halt ein bisschen, ich finde, das ist aber Voraussetzung, finde ich, dass man ein bisschen, dass sich die Leute dich aussuchen können, wo sie sagen können, bei dem Thema folge ich dem, bei dem Thema folge ich der und so weiter. Und dass du dann halt da so ein bisschen die Meinungsführerschaft für so ein bestimmtes Thema aufnimmst und die Leute dann Vertrauen haben, wenn sie dich was fragen, dass sie eine gescheite Antwort bekommen, dass du das für die gut einsortierst. Das kommt für sehr viele, finde ich, in Frage.
Ja, okay, spannend. Jetzt hast du dir ja so auf die Fahne geschrieben, die Leute ein bisschen in die Sichtbarkeit zu führen und hast eben auch schon gesagt, eine gute Möglichkeit ist zum Beispiel einfach Videos zu machen. Wie könnte man jetzt am allereinfachsten starten? Wenn du jetzt sagst, ich möchte irgendwie oder jemand sagt, ich möchte sichtbarer werden, was kann ich tun?
Gut, früher hätte ich gesagt, mach einen Blog und schreib Blogartikel. Mhm. Das ist mittlerweile, würde ich sagen, nachgelagert, vorsichtig ausgedrückt. Auch wenn es nach wie vor wichtig wäre und wir hätten es gerne alle viel wichtiger, dass wir nicht so abhängig wären von Facebook und so weiter. Aber ich muss natürlich da sein, wo die Leute sind. Das Einfachste wäre natürlich, also Mindestlevel wäre halt zu reagieren, wenn du dir ein bisschen, wenn du einen Artikel siehst, den du gut findest, dass du da ein Like drunter drückst oder sowas. Ne? Solche, das wäre der erste Level. Nächste Level wäre natürlich kommentieren. Das wäre schon mal sehr cool. Also möglichst schlau auch kommentieren, nicht nur sagen, toller Artikel oder schön hast du das geschrieben, sondern vielleicht noch einen Punkt dazu liefern oder sagen, nee, bei mir war das ganz anders. Also in Dialog gehen, gerade dafür ist ja auch LinkedIn und sowas eine tolle Sache, mit den Leuten zu diskutieren. Ist natürlich sehr zeitaufwendig, aber ist auch eine Möglichkeit, eine sehr gute Möglichkeit, sichtbar zu werden. Und natürlich dann irgendwann anzufangen, selber was zu veröffentlichen. Das muss nicht gleich ein Video sein, das können auch mal ein Zweizeiler sein. Da bin ich ja eh ein Freund von. Es muss nicht immer das super schicke Canva-Bildchen sein mit, weiß ich nicht, wo man 2 Tage dran gesessen hat, um irgendwas dahin zu basteln, was dann super toll aussieht. Sondern die Aussage ist wichtiger und auch vielleicht mal ein bisschen provozieren, mal sagen, okay, das finde ich scheiße oder das finde ich toll. Das darf auch mal gesagt werden, da muss man sich aber dann schon trauen. Und nächster Level ist dann natürlich klar, Foto von sich selber oder Audio oder dann eben Video. Ne? Das wäre dann halt der höchste Level, sich dann so rauszutrauen. Ich weiß, dann sind viele noch sehr, oder Live-Video noch heftiger, sehr vorsichtig, weil das haben ja alle nicht gelernt, uns da so in den Vordergrund zu stellen.
Ja, ich glaube, dass das bei vielen meiner Kundinnen eben auch das Thema ist. Marketing haben wir in der Regel alle nicht gelernt oder uns selber und unsere Angebote und uns selber zu vermarkten. Ja. Deswegen fällt das einfach auch vielen meiner Kunden total schwer. Aber ich finde es gut, wie du das sagst, dass man einfach versucht, in kleinen Schritten sich dem Ganzen auch anzunähern. Und vielleicht könnte ich mir vorstellen, hat der ein oder andere eben auch Spaß an dem, was er da mal ausprobiert hat, um in die Sichtbarkeit zu kommen.
Wobei, das würde ich halt eben, weil wenn du von da aus, weil wem macht das schon Spaß, Videos von sich zu veröffentlichen? Das hält sich, glaube ich, bei den meisten anfangs sowieso sehr in Grenzen, sich da so auszustellen. Ich glaube, da darf man nicht zu sehr nachgehen, weil wenn du da zu sehr, bist du zu sehr in der Komfortzone, dann kommst du nicht vorwärts. Also ich habe viele Sachen gemacht, wo ich dachte, egal, scheiß drauf, ich gehe damit jetzt raus und ich mache das und es, und wie gucke ich denn da? Das ist ja total doof und da habe ich mich verquatscht und dann sage ich, egal, raus damit. Oder ich habe einmal das so gemacht, dass ich, wollte ich ein Webinar machen. Dann habe ich mir gedacht, okay, könntest jetzt einfach auch, es ist Freitagabend, 21.30 Uhr, keine Ahnung, gehst du mal auf der Facebook-Seite live und teilst einen Bildschirm und überlegst halt übers Webinar und bastelst das Webinar da zusammen in einer PowerPoint oder einer Keynote hier am Mac und lässt die Leute halt zugucken und mal gucken, was passiert. Ne? Und dann kamen immer mal wieder ein paar Leute reingetröppelt, haben gesagt, was machst du denn da? Sag ich, gut, habe auch beschrieben, ich bastel an einer Präsentation, kann langweilig werden, musst ja nicht zugucken. Und streame das einfach und dann hat anderthalb Stunden mit Leuten zusammen, habe ich die Präsentation weitergemacht. Cool. Und das sind so Formate, wo man halt einfach so, sag mal, öffentliches Coworking, wenn du so willst, worüber sich die Leute dich natürlich auch aussuchen können, wo natürlich auch viele sagen können, was ist denn das für ein Depp? Ich guck mal lieber weiter. Aber das ist okay so, weil muss man dann eh nicht zusammenarbeiten, da gibt's genug andere. Und da muss man sich einfach, die besten Sachen sehe ich auch bei Kunden immer wieder. Das Beste passiert, wenn du ein bisschen Magenschmerzen hattest beim Veröffentlichen. Das sind die Sachen, die meistens am besten funktionieren. Wo du dir ganz sicher bist, dass es toll ist und jedem gefällt und super durchgearbeitet, interessiert an niemanden. Mhm. Und wo du mal sagst, das war mir jetzt mal super wichtig und ich habe das jetzt hier total und es ist verwackelt und man hört mich kaum. Und das sind die Sachen, die funktionieren, weil das ist echt. Ne? Und das willst du sehen.
Ja, du hast ja auch schon einiges an Marketingaktivitäten gemacht oder ausprobiert. Du hast einen Blog, hast eine Weile ja relativ ausführlich Blogartikel geschrieben, glaube ich auch. Und ich bin auf einen Podcast von dir gestoßen.
Oh ja, hast noch ausgegraben. Ja, sieben Jahre alt.
Ja, und habe mir den Trailer angehört. Warum kein Podcast mehr zum Beispiel? Ist es einfach nicht dein Format oder?
Salz in die Wunde. Nee,
Entschuldige.
Nee, es passt schon. Ich habe hier eine Liste immer offen. Hier rechts ist immer eine Liste offen auf dem einen Bildschirm, wo dann die nächsten Podcast-Folgen stehen. Die habe ich schon länger offen. Und ich bin da jetzt wirklich dran, demnächst das weiter zu machen. Aber ich nehme mich da nicht aus mit, dass der Angang halt so, Anfang ist die Hälfte vom Ganzen. Ich arbeite dran.
Okay.
Das ist im Prinzip Pillepalle. Im Prinzip muss ich es einfach noch machen, aber ich habe es einfach noch nicht gemacht.
Ja.
Und mehr ist es nicht, weil es braucht ja nicht viel dafür.
Ja.
Nichts eigentlich.
Eigentlich braucht es nicht viel, ja, das stimmt. Ja. Was ich merke, was meinen Kunden total hilft, ist, wenn man, und du hast die Ideen ja offensichtlich schon vorliegen, worüber du sprechen wollen würdest, aber ich weiß, dass das für meine Kunden ganz oft ein Thema ist, dass sie sich denken, worüber soll ich denn sprechen oder was soll ich denn sagen, das gibt's doch schon alles und ich sag ja, aber es gibt es noch nicht aus deinem Munde oder mit deinem Background oder mit deinen Erfahrungen und dass das ganz, ganz viel Mindset-Geschichte ist, einfach zu sagen, jetzt komm mal
Absolut.
Ins Tun, gell?
Absolut. Und ich sag mal so, die Sachen, der Grund, okay, warum soll ich, wenn haben doch alle schon drüber geredet, wie du sagst, die Person macht's anders und ich höre manchmal einen Satz 100 Mal und beim 101. Mal, dann sagt das Gary Vaynerchuk nochmal oder keine Ahnung, wo ich denke, ey geil, genau so ist es. Und vorher habe ich das schon zig Mal von anderen gehört, aber die haben es anders transportiert oder den höre ich nicht so zu oder was auch immer, für die von denen fand ich nicht wichtig und irgendwann macht's Klick. Und das da genauso. Und sag mal, die Ausrede, nicht zu wissen, was man macht, die gibt's nun definitiv. Die ist weg. Die ist futsch durch KI, ist die nicht mehr vorhanden. Na, früher konnte man das sagen, jetzt kannst du das definitiv nicht mehr sagen. Dann machst du es einfach nicht. Dann liegt's nicht an den Inhalten.
Ja.
Weil die Sachen aus einer KI rauszukitzeln, sei der Prompt auch noch so blöd, das muss gelingen mittlerweile, weil die Tools so cool sind. Das muss man schaffen.
Ja. Wo du gerade das Thema KI angesprochen hast, wie nutzt du selber denn KI?
Sehr unterschiedlich. Im Moment dadurch halt auch intensiver, weil wir haben so ein Wochenthema, also Dienstagabends ist immer der Kienstag sozusagen bei uns. Da geht es immer um KI-Themen. Da suche ich mir natürlich dann auch mal passende Themen raus. Manchmal was verspielt ist, manchmal aber auch was, wo ich sage, das können die Leute auch nutzen. Ich habe jetzt zum Beispiel vor kurzem auch mal meine Stimme geklont und das den Leuten vorgespielt und das hat keiner gedacht, dass das aus der Konserve ist, aber das habe ich nicht selber gesprochen. Oder eben auch so Sachen.
Das ist erschreckend, oder? Auch teilweise, ja, oder?
Ja, schon. Also wenn ich dann so einen Dialog schreibe und weil du kannst ja dann einfach, machst ein Canva-Video, klatscht ein bisschen Text rein und gehst dann in das Tool, machst dann, lässt mich das dann noch sagen, setzt dann das Audio da drüber und sowas und dann habe ich im Prinzip dazu nichts getan, aber es klingt so, als hätte ich es gesprochen. Und das ist schon, da höre ich keinen Unterschied. Also ich höre dann nicht, dass ich das nicht bin. Das ist schon krass. Aber ich habe auch, das ist ein Bezahltool, muss man ein bisschen mehr Lernmaterial hochladen, dann geht das. Deswegen bin ich halt ansonsten KI halt für mich selber auch thematisch, wobei es da schon wieder fast in die andere Richtung losgeht. Ich lasse mir da so viele Themen vorschlagen, dass ich mir erstmal wieder gucken muss, was picke ich denn davon überhaupt raus. Und ja, gebe natürlich den Leuten auch so Prompttechniken mit oder sowas, wie kann ich am besten fragen, welches Tool nehme ich. Mittlerweile haben wir ja wirklich so 6, 7 gute KI-Tools zur Auswahl, die nichts kosten, womit man sehr, sehr tolle Ergebnisse teilweise bekommt. Richtig krass. Und deswegen, ja, da gibt es keine Ausreden mehr. Aber bei mir sehr gemischt, weil ich da halt auch durch die Tools durchspringe, um den Leuten halt was erzählen zu können.
Du bist ja sehr, sehr toolaffin und gräbst dich da auch gerne rein oder probierst was Neues aus. Was würdest du denn so oder was rätst du deinen Kunden, wie sie selber mit Tools umgehen sollen? Weil ich kenne das zum Beispiel von meinen Kunden auch, die sind dann ganz viel damit beschäftigt, das neue beste Tool als Lösung für ihre, ja, eigentlich muss man sagen, für ihre Prokrastination zu suchen. Genau. Weil ganz oft ist es ja einfach Ablenkung von dem, was eigentlich zu tun wäre. Jo. Ja, wie gehst du damit um? Was sagst du deinen Kunden?
Das, was ich selber auch nicht gerne immer einhalte, aber wo ich mich rausreden kann, weil es mein Job ist, wo ich sage, okay, jetzt hast du das rausgepickt, das kann jetzt 70% oder 80% von dem, was es können soll. 100% kriegst du eh niemals, kann kein Tool. Lauf damit jetzt erstmal los und versuch irgendwie 1, 2 Jahre damit zu laufen und nicht gleich wieder zum nächsten zu springen, weil ich habe natürlich oft in der Gruppe die Frage, ach, da gibt's jetzt was Neues für Terminbuchungen, soll ich das mal ausprobieren? Ich habe ja eigentlich Calendly oder sowas. Wollen ich das nicht mal? Sag ich, nein, wenn Calendly für dich funktioniert, probier das nicht aus. Das ist dann auch meine Rolle, weil genau wie du sagst, ich nutze es ja auch selber mit einer Aufgabe nicht voranzukommen. Ich sage, mit dem Tool ist doch nicht so toll. bei anderen sehe ich es natürlich besser und kann ihnen halt auf die Finger klopfen und sagen, eigentlich Blödsinn, arbeite mal damit und sonst bist du nur am Konfigurieren, aber nicht am Arbeiten. Und dann hat man so schöne Tools, mit denen man automatisieren könnte, aber man automatisiert nicht, weil man kommt gar nicht so weit, weil man dann wieder zum nächsten springt. Große Gefahr natürlich.
Nochmal zurück zu KI. Du hast ja gesagt, es gibt ja einige KIs inzwischen. Hast du so ein Lieblingstool oder verwendest du die je nach dem, was du vorhast zu tun?
Ich springe schon hin und her. Was ich sehr schön finde zum Formulieren nach wie vor, das ist die Meinung von vielen auch, ist Claude AI. Das ist ja ein Ableger von OpenAI. Das war eine ehemalige Mitarbeiter von denen. Die haben das sehr schön gemacht. Also das Tool formuliert einfach schön, ist nicht so roboterhaft in den Antworten, labert aber auch nicht zu viel und sowas. Also ist einfach, das ist schön. Ein Tool, wo man gerne beim Denken zuguckt, finde ich DeepSeek, also von den Chinesen das Tool, was jetzt den Markt ziemlich umgekrempelt hat. Dem kannst du zumindest auf Englisch beim Denken zugucken. Und das ist ein sehr detaillierter Denkvorgang, der sehr spannend ist, da reinzugucken, wie sich die KI dann die Aufgaben zurechtlegt und guckt, dass es dem möglichst gescheit antwortet. Ansonsten bin ich aber auch gern genervt, gerade gestern wieder, dass die KI die Aufgaben, die ich ihr stelle, einfach nicht so löst, wie ich sie stelle. Ich sage, Liste, formatiere mir die Liste mal so mit einem Zeilenabstand noch dazwischen. Ich habe es ums Verplatzen gestern nicht hinzukriegen, dass er mir eine Liste ausgibt, wo eine Leerzeile dazwischen ist. Aber ich habe mit keiner KI hinbekommen. Entweder war ich dazu doof oder. Ja, das sind auch Sachen, die dann so, wo ich mir noch denke, okay, so bei richtig Automatisierung sind wir noch ein Stück weg. Aber ich denke mal, das wird dieses Jahr, wenn es dann mehr spezialisierte Agenten geben wird, die dann bestimmte Unteraufgaben übernehmen und die KI schiebt das von einem Agenten zum nächsten, dass es dann vielleicht eben einen Formatierungsagenten gibt, der mir das dann auch so ausgibt, wie ich es haben möchte und sowas. dass die Sachen dann zuverlässiger funktionieren. Vielleicht stelle ich mich da auch noch ein bisschen doof an, aber ich wüsste nicht, was ich da gerade anders machen soll, um Sachen so ausformatiert zu bekommen, wie ich sie möchte. Mhm. Aber da gibt es wirklich sehr, Claude wäre wirklich das Ding, was ich klasse finde. Aber ich bin immer mal bezahle ich ein paar Monate für Claude, mal ChatGPT und da springe ich öfter mal hin und her.
Jetzt hast du eben schon gesagt, jetzt kann man die KI ja ganz gut nutzen, um zum Beispiel sich Themen zusammenzusammeln, über die man sprechen oder schreiben könnte. Gibt es sonst noch irgendwie Möglichkeiten, wie du KI einsetzen würdest oder was man damit machen könnte?
Ja, die Sachen, die jetzt im Moment halt noch nicht gehen und wo man mit Datenschutz halt gucken muss, ist natürlich cool, wäre natürlich, wenn die KI die ganze Zeit zugucken kann, was ich da tue. Mhm. Mir dann einfach bestimmte Aufgaben am Bildschirm komplett übernehmen kann. Wenn ich sage, ich möchte jetzt nicht 50 Mal Copy-Paste machen, muss es aber selber machen, weil dafür gibt es jetzt, wenn ich da eine Automation schreibe, brauche ich dafür erstmal länger, das müsste ich dann schon wieder mehrfach machen. Also so einfache Aufgaben am Bildschirm übernehmen und solche Sachen. Mhm. Es gibt schon Tools, die das ansatzweise können, aber du willst natürlich nicht unbedingt, dass jetzt hier in Amerika dann irgendeine KI mit auf deinen Bildschirm guckt und weiß ich nicht was überträgt. Das sind dann Sachen, die dann richtig spannend werden, wenn man so lokal laufen lassen kann. So dass ich weiß, wo die Daten bleiben. Ansonsten sind natürlich klar Text zusammenfassen, Text formulieren, Ideen finden und sowas, so Sachen, wo ich denke, klar, das ist typische KI-Sachen. Aber so richtig kreativ, was dann weiter drüber hinausgeht. Außer jetzt halt zu sagen, okay, ich möchte die KI die Arbeit machen lassen und ich sage, okay, mach mir Vorschläge für meine nächsten 10 Blogartikel und frag mich vorher 5 Fragen, damit du weißt, worüber ich zu schreiben habe, was meinen Leuten auch hilft. Und also die KI nutzen, mir den richtigen Prompt zu liefern sozusagen oder die richtigen Inhalte zu liefern. Das sind halt so Sachen, die, finde ich, auch wichtig sind, dass man das berücksichtigt, um sich nicht unnötig Arbeit damit zu machen, dann nur noch über Prompts zu grübeln, anstatt die Energie dann vielleicht sogar selber in die Inhalte reinzustecken.
Ja.
Aber so richtig abgefahrene Sachen, gut, wüsste ich jetzt auch im Moment nicht so. Was ich halt nicht mag, ist Dinge automatisieren oder sowas, die im anderen vorgaukeln, dass das personalisiert ist oder so. Mhm. Es gibt ja so verschiedene, hatte ich auch schon bekommen. So, hallo Frank, ich weiß nicht, wie viele Kunden du im Monat hast, aber mit mir kriegst du 3,5 Kunden im Monat mehr, bla bla. Dann weiß ich, alles klar, dass Frank hat da mit irgendeiner KI da rein automatisiert, weil der wird mir keine Sprachnachricht geschickt haben. Sowas finde ich doof, weil das ist ein blöder Anfang, wenn ich hier veräppelt werde mit was so pseudo-individuell umgesetzt ist. Dafür möchte ich KI nicht einsetzen.
Ja, ja.
Mit mir selber die Stimme dann da aufzusetzen, um das da zu generieren, hätte ich wiederum nicht so das Problem mit.
Okay,
ja. Also das, weil das nach wie vor von mir die Inhalte, habe ich zwar nicht direkt gesprochen, ist aber meine Stimme. Also da wäre ich wiederum flexibel bei sowas.
Ja, ja. Also ich persönlich hätte ja nie gedacht vor einem Jahr oder so, dass ich das mal sage, aber ich nutze inzwischen KI ja fast täglich, einfach um mir die Arbeit zu erleichtern. Ich produziere ja relativ viel Content und inzwischen ist die KI oder hat die KI auch so viel gelernt, dass ich mir wirklich das Skripten von den Podcast-Episoden etc., das kann ich mir einfach, es geht einfach deutlich schneller und entlastet mich. Und das finde ich halt schon richtig cool. Also ich glaube, es ist schon ein Fehler, die Augen vor dieser Entwicklung zu verschließen, auch wenn ich immer so ein kleines bisschen, ich sag jetzt mal, ein schlechtes Gefühl ist jetzt übertrieben, aber schon so ein aufmerksames Auge darauf habe, wohin das Ganze führt oder führen kann.
Ja, nachvollziehbar.
Aber man kann das schon auch positiv für sich und seinen Content und seine Sichtbarkeit nutzen und sollte das, glaube ich, auch auf jeden Fall tun.
Ich denke, das ist das Einzige, was man nicht machen darf, ist das zu ignorieren, weil es geht nicht weg. Es wird ein Grundelement, ist es ja schon in vielen Bereichen von dem, wie wir arbeiten und wie wir auch Wissen beschaffen, ganz klar, weil Google-Suche, was ist das? Du gehst mittlerweile in ChatGPT oder fragst irgendeine KI oder Perplexity oder sowas und das stellt dir schön ein Thema zusammen, sagt dir, aus den Quellen habe ich's. Da brauche ich nicht bei Google suchen und mir erst 10 Staubsauger anzeigen zu lassen, bis ich dann irgendwann zu meinem Suchergebnis komme, weil er mir vorher irgendwas verkaufen will. Damit macht Google sich die ganze Zeit schon selber kaputt. Also man muss es nicht toll finden, aber man muss sich damit auskennen, damit man sich davon nicht komplett ersetzen lässt oder veräppeln lässt letztendlich. Ne? Du musst wissen, was kann das? Wie habe ich einen Telefonanruf einzuschätzen, der nach meiner Tochter klingt, ist er aber vielleicht dann doch nicht ist? Das muss ich schon wissen. Ich muss es nicht gut finden und ich viel Skepsis, gerade wenn dann so Leute wie Elon Musk und sowas da mitmischen mit seinem Grog und sowas, wo teilweise diese sehr ungesichert als KI veröffentlicht haben, wo du halt wirklich Anleitungen von, weiß ich nicht, Attentaten und keine Ahnung dir erstellen lassen kannst und sowas. Da wird es natürlich dann ziemlich krank. Deswegen muss man da schon aufpassen, wen man da seine Daten überlässt oder welche Daten oder eh reingibt. Deswegen, da ist auch die Zukunft immer mehr, dass wir die Rechenleistung irgendwann im Homeoffice stehen haben und da eine kleine KI laufen haben, die lokal das meiste tun kann und nur für wenige Sachen. So ein bisschen der Apple-Ansatz, der im Moment noch gar nicht funktioniert, lokal möglichst viel zu beantworten. Und wenn es nicht weitergeht, frage ich ChatGPT oder weiß ich nicht was. Ne? Das ist, glaube ich, eine gute Sache, dass ich auch Kontrolle darüber habe, wo landet was.
Jetzt siehst du ja relativ viele Tools und bist viel mit Technik unterwegs. Gibt es so 2 oder 3 Tools, wo du sagst, die finde ich richtig, richtig cool, die erleichtern mir mein Leben?
Oh, das sind ganz banale Sachen. Das ist ein Screenshot-Tool und das ist sowas wie Loom oder sowas, wo du schnell ein Video aufnimmst und das verschicken kannst. Das sind so ganz, ganz simple Sachen. Das sind manchmal irgendwelche Browser-Erweiterungen, die mir die Rechtschreibung nochmal, also ganz silly, da habe ich keinen Tipp, wo ich sage, das haut jetzt super raus und das ist der Megatipp, damit kannst du super arbeiten. Ich habe da so ganz Basic-Sachen, auch am Handy mache ich, außer Video gucken auf YouTube und Facebook ein bisschen, das Ding ist völlig unterfordert bei mir. Könnte ich auch viel mehr machen. Da habe ich gar nicht so die Geheimtipps, auch bei Videoschnittprogrammen hüpfe ich immer mal hinterher hin und her zwischen CapCut und Camtasia und keine Ahnung. Da bin ich gar nicht so toolversessen. Das sind wirklich so die ganz, ganz grundlegenden Sachen, Chrome-Browser mit manchen Funktionen, mir das zu organisieren, dass ich da schnell bei den Sachen bin, die ich brauche. Da habe ich gar nicht so die Sachen. Ich arbeite halt gerne am Mac, weil es halt vieles, finde ich, schneller macht und viel Software schon mit dabei ist, die du beim PC dir erstmal wieder irgendwo besorgen musst. Aber da habe ich leider keine Geheimtipps. Da gibt es nichts Besonderes.
Alles gut. Manchmal sind es ja auch die einfachen Dinge, die das Leben leichter machen.
Wichtig ist, sich die Arbeitsabläufe so gescheit zurechtzubasteln. Deswegen die Leute fragen immer, ich kenne es ja von mir, ich bin ja auch schon alles ausprobiert, irgendwelche passenden To-Do-Tools und keine Ahnung. Letztendlich, wenn ich mir organisiere und ich tippe die Sachen in eine Notiz-App rein und habe dann meine Liste stehen, dann reicht das meistens. Viel besser als irgendein Asana sonst was Tool mit allen möglichen tollen Sachen, die du dann nicht benutzt, weil es dich erschlägt von Funktionen, weil du dann nur am Einrichten bist und das Eingerichtete dann überhaupt nicht verwendest. Da habe ich mittlerweile gelernt, auch wenn ich dann immer noch nicht resistent dem gegenüber bin.
Tja, jetzt hast du ja eben mal ganz kurz deinen Sohn angesprochen, 2010 geboren. Und mir hat jemand geflüstert, dass er auf YouTube unterwegs ist. Wie stehst du dazu? Also ist er über dich daran gekommen? Unterstützt du ihn dabei? Findest du das gut?
Also wie er es macht und was er macht, finde ich auf jeden Fall gut, weil er ist da jetzt sehr, also auch vorsichtig, und er hat auch von mir übernommen, da diverse Kanäle zu melden, die Inhalte klauen und solche Sachen, denke ich mal. Aber da ist er selber schon auch schlau genug für. Und ich habe auch viel von ihm da gelernt, was, wenn du dann einem 14-Jährigen zuguckst, was es da an Szene gibt überhaupt online. Und natürlich muss man gucken, dass die sich die richtigen Vorbilder aussuchen. Das finde ich bei ihm aber, ist da der Fall, weil das sind Leute, wo ich sage, das sind so ein bisschen ein paar große Brüder, die er sich da ausgesucht hat, denen er dazuhören kann in ihren Podcasts und in ihren Videos, die jetzt nicht dauerhaft fluchen und weiß ich nicht, wo ich sage, damit kann ich gut klarkommen. Und mittlerweile ist, was schon blöde ist halt, dass du nicht mehr sagen kannst, du kannst jetzt nicht den ganzen Tag zocken und das ist kein... du musst später was arbeiten, wenn du dann Leute siehst, die damit Millionen verdienen, weil sie nichts anderes machen als zocken und sich mit anderen da vernetzen. Und das ist halt einfach mittlerweile ein riesen Geschäftsmodell. Und ich finde, da gibt's schlimmere Geschäftsmodelle als die Sachen. Ich meine, man muss sich jetzt nicht als Influencer mit irgendwelchen Spülmaschinentabs am Strand räkeln. Du kannst halt auch da gescheite Sachen machen oder deine Community aufbauen. Und da gibt's auch auf Twitch dann halt Kanäle, wo halt was zusammengelötet wird oder mit Arduinos irgendwas zusammenprogrammiert wird und sowas. Und das finde ich, also ist okay, aber manchmal dann den halt auch mal so ein bisschen an die frische Luft und so zu kriegen, ist dann halt eine andere Herausforderung. Das war früher bei mir anders, da war es halt eher Fischertechnik drin und mal eine Serie abends oder sowas. Ja. Und tagsüber halt draußen rumgerannt, aber das ist heute halt komplett anders, im Großteil.
Also ich kenne ja diese Twitch-Szene auch so ein bisschen durch meinen Mann, der ja auch Zocker ist. Und deswegen sehe ich das so ein bisschen und habe da auch so, glaube ich, eine ganz offene Einstellung dazu. Aber ich finde es eben einfach wichtig, dass man sich anschaut, wie man sich da den ganzen Tag reinzieht.
Ja, da hat er sich ein tolles Umfeld ausgesucht. Also cool. Da komme ich mit klar. Das ist jetzt kein, ich meine, wenn jetzt so ein Monte oder sowas, den kann man sich für später ein bisschen aufheben. Das ist ja auch so ein bisschen, ne, war mal im Knast und kein, wahrscheinlich, und, ne, ist ein bisschen ein härterer Typ, aber so im Kern finde ich den auch vollkommen in Ordnung. Hat auch, finde ich, die richtigen Werte, auch wenn er sie anders ausdrückt. Aber das, finde ich, hat er sich schön zusammengestellt, dass ich auch damit klarkommen kann, dass das jetzt nicht der größte Bullshit ist. Weil da gibt's ja ohne Ende, gerade bei TikTok. Ich habe jetzt vor kurzem die CapCut-App aufgemacht und da wurde mir empfohlen, CapCut gehört ja zu TikTok, als neue Videovorlage war dann die Empfehlung, ich habe aber AfD gewählt. Das war eine Vorlage, die mir CapCut vorgeschlagen hat, doch damit ein Video zu machen. Oh, das fand ich schon extrem krass. Und da denke ich mir, okay, ich kann nachvollziehen, wenn Leute TikTok nicht so geil finden. Aber gut. Ja. Aber da muss man auch aufpassen, dass du nicht abdriftest, weil da bist du ratzfatz in der Blase drin, wo du dann den Leuten noch erklären musst, nee, die Erde ist doch rund, doch, müssen wir mal gucken. ratzfatz bist du da weg. Und da ist krass, was da passiert.
Wenn wir jetzt nochmal ganz, ganz kurz auf das Thema Sichtbarkeit und erste Schritte in die Sichtbarkeit zurückgehen, hast du das ja eben ganz schön gesagt, dass man da mit kleinen Schritten anfangen soll.
Ja.
Und du hast auch gesagt, es muss nicht unbedingt der Blogartikel sein. Also sprich, du würdest schon eher vorschlagen, auf Social Media
unbedingt
erstmal die ersten Schritte zu gehen.
Website ist erstmal völlig egal, würde ich mittlerweile sagen. Weil früher hätte ich es klar andersrum gesagt. Mittlerweile ist Social Media zuerst und Webseite, ja, langsamer aufbauen, ein paar Blogartikel und sowas, damit man nicht komplett abhängig ist. Klar, mittlerweile auch Liste, man weiß nicht, wo Social Media generell irgendwie sich hinbewegt, dass du ein bisschen Unabhängigkeit hast. Also eigentlich vorrangiges Ziel, irgendwie eine E-Mail-Liste aufbauen von Leuten, die sich für deine Inhalte möglichst freiwillig interessieren, dass man die da nicht unbedingt zu sehr reinträgst.
Ja.
Aber dass sie möglichst freiwillig abonniert haben, weil sie dir folgen wollen. Mhm. Und das setzt natürlich immer ein bisschen voraus, dass du dich auch selber zeigst. Und dass sich die Leute darüber halt auch gut aussuchen können, dass du eben nicht der Fachartikel rezitierst, sondern halt, dass man die Person dahinter auch mehr erkennt, weil letztendlich folgt man dem und nicht dem Fachwissen. Das Fachwissen ist austauschbar.
Das ist doch ein schönes Halbschlusswort, weil wir sind ja noch nicht ganz am Ende, aber fast. Ganz zum Schluss mache ich mit meinen Interviewgästen immer eine Runde This or That, weil ich das ganz spannend finde und ich habe ein paar Fragen mitgebracht und du darfst da ganz aus dem Bauch heraus antworten, was dich mehr anspricht. Also.
Ich bin gespannt.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Das Meer oder die Berge?
Meer.
Blog oder Podcast?
Podcast.
Das kam ein bisschen
zu. Auch wenn ich ihn nicht habe. Aber ja, da habe ich ein bisschen überlegt, aber eigentlich ist Podcast das schönere. Aber ich höre auch lieber, ich lese nicht so gern.
Instagram oder LinkedIn?
LinkedIn. Instagram habe ich irgendwie keinen Griff dran.
Apple oder Windows hast du ja eben schon so ein bisschen beantwortet.
Apple, ganz klar, ja. Wobei Windows auch mittlerweile gut ist, muss man sagen.
Okay, und jetzt last but not least die wichtigste Frage. Nutella mit oder ohne Butter?
Oh, mit, oder? Bitte. Unbedingt.
Absolut.
Obwohl ich es nicht mehr esse mittlerweile, aber mit ist einfach noch leckerer.
Ja,
oder mit Frischkäse auch. Aber das definitiv.
Ja, ja, wir haben es auch nie zu Hause aus Gründen. Aber wenn wir mal woanders zum Frühstück eingeladen sind, freue ich mich immer auf Nutella.
Ich mache mittlerweile mit Schokoladen, also entöltes Schokoladenpulver, Cashew-Mousse, Dattel und irgendwas kommt noch rein. Und etwas Volldrink nennt sich das, also so ein bisschen Milchersatz.
Ja.
Das zusammengerührt ist dann ein bisschen so eine dunkle Nutella-Alternative. Super lecker. Okay. Ist nicht so pappsüß, weil mittlerweile ist Nutella dann ist schon wirklich krass. Einfach, wenn man ein bisschen Abstand dazu hatte, wird es schon krass. Aber das ist super lecker und macht trotzdem was Süßes und ist einfach gut.
Hören Sie nächstes Mal wieder zu, wenn Herr Frank Katzer leckere Rezepte mitbringt.
Genau, wird gekocht hier. Oh Gottes Willen. Ja. Das wäre eine kurze Karriere.
Ja. Ich freue mich so, so sehr, dass du da warst und dass wir uns ein bisschen austauschen konnten.
Sehr gerne.
Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich stelle auf jeden Fall in die Shownotes natürlich den Link zur Warteliste für die Online-Technik-Challenge, die ich auch nach Herzen empfehlen kann. Und
danke dir.
Ich freue mich, wenn wir uns mal wiedersehen. Lass es dir gut gehen. Vielen Dank.
Ebenso. Danke auch. Ciao.